In der heutigen Folge spreche ich mit Marta Duczynski von der Swans-Initiative. Wir sprechen darüber, wie Arbeitgebende es schaffen können, mehrfach diskriminierte Menschen zu erreichen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaltet. Heute habe ich Marta bei mir im Podcast als Gesprächspartnerin. Marta, ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielleicht magst du mal ein bisschen was von dir erzählen. Ganz toll wäre es, wenn du dich vorstellst und was du so den ganzen Tag treibst.
Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo, ich bin Marta Duczynski. Ich leite die Swans-Initiative. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die Studentinnen mit Einwanderungsgeschichte, schwarze Frauen und Women of Color bei allen Themen rund um Beruf und Karriere auf dem akademischen Arbeitsmarkt fördert. Also wir haben 1000 sogenannte Schwäne, so nennen wir die Frauen, die wir fördern. Und für die gibt es dann Seminare rund um verschiedene Themen, was Beruf eben angeht, Webinare. Wir haben eine Netzwerkplattform, eine Stellenbörse, wo sie sich auch gegenseitig austauschen können und sich miteinander vernetzen. Und wir sind quasi so ein Lions Club für Laylas. Und unser Motto ist, mehr Fatmas in die Führungsetagen.
Das klingt super. Wie kamst du denn dazu, zu dieser Initiative, beziehungsweise, dass du die jetzt führst? Erzähl uns doch noch ein bisschen was über dich.
Also tatsächlich hat Swans als ehrenamtliches Projekt angefangen. Mhm. Ich habe damals noch im Bundespresseamt gearbeitet. Ich war da Referentin und habe mit anderen Frauen, also wir haben auch alle im Team, alle Bezahlten, alle ehrenamtlichen Kräfte, alle Trainerinnen, unsere Steuerberaterin. Wir sind alle aus der Zielgruppe. Also wir leben auch die Repräsentation, die wir predigen. Und wir hatten uns damals zusammengetan, eigentlich aus einem ganz banalen Grund, weil es so einen Raum noch nicht gibt oder nicht gab vor uns. Nur um zu sagen, hey, wir fühlen uns in weißen Frauennetzwerken oft einfach nicht verstanden, weil wir viele zusätzliche Hürden haben. Ne? Da gibt es ja das Thema Mehrfachdiskriminierung, dass es ja eben neben dem Geschlecht auch noch um die, ne, um die Einwanderung, eben die Biografie der Familie geht, vielleicht auch um einen Bildungsaufstieg, einen sozioökonomischen Aufstieg. Und deswegen haben wir gesagt, cool, dann wollen wir genauso einen Raum jetzt schaffen für Frauen, eben die ähnliche Hürden, ähnliche Erfahrungen haben wie wir und eben ähnliche Biografien. Und das, genau, das habe ich erstmal ehrenamtlich geleitet, war dann, nachdem ich im öffentlichen Dienst war, noch 2 Jahre bei Mercedes-Benz und war dort Pressesprecherin und habe genau dann quasi, nachdem ich mir einmal den öffentlichen Dienst und einmal die Konzernwelt angeschaut habe, habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Beziehungsweise mir ist ehrlich gesagt auch einfach Swans ein bisschen über den Kopf gewachsen, um das nur noch ehrenamtlich zu machen. Deswegen mache ich das, Swans mache ich jetzt seit 2021, seit dem Herbst, hauptamtlich, hauptberuflich und jetzt nicht mehr nur ehrenamtlich.
Sehr cool. Und wie sieht denn dein Alltag so aus? Also ihr arbeitet in eurem Netzwerk wahrscheinlich ganz viel miteinander. Was macht ihr da so und arbeitet ihr auch mit Unternehmen?
Genau, also vor allem dadurch, dass es uns ja tatsächlich um das Thema Arbeitsmarktteilhabe geht, haben wir auch von Anfang an immer mit ArbeitgeberInnen zusammengearbeitet, die sich diverser aufstellen wollen. Ne? Also gerade das Thema Diversity, Diversität, kann man halt mit uns zusammen in der Kooperation quasi mehrdimensional angehen, weil wir eben nicht nur oder ausschließlich das Thema Geschlechtsidentität machen, sondern auch ein paar andere Diversity-Faktoren. Ne? Also wie gesagt auch soziale Herkunft und ethnische Herkunft beziehungsweise Migrationshintergrund, Bildungsaufstieg und solche Themen. Und das ist quasi der Teil, den wir mit den Unternehmen zusammen machen, dass wir die Unternehmen zusammenbringen mit den Schwänen, mit den Frauen, die wir fördern. Das Förderangebot, was wir mit denen so ne, im Alltag machen, um jetzt so deine Frage zu beantworten, das geht vor allem um Wissen, entweder Wissen vermitteln oder Netzwerke, andere Ressourcen miteinander teilen. Ne, also da geht es dann darum, dass wir sie entweder, wie gesagt, mit konkreten Arbeitgebern zusammenbringen, die mit uns zusammenarbeiten, aber auch miteinander zu vernetzen, sie zu informieren, wie bewerbe ich mich um ein Stipendium, welche Stipendien gibt es und wann sind die Fristen. Das sind Sachen, wie positioniere ich mich auf LinkedIn, wie schreibe ich einen Lebenslauf, wie verhandle ich mein Gehalt, wie werde ich Führungskraft. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade 2 Projekte laufen, eines von der Bundesregierung. Da geht es um quasi um Teilhabe auch über den über den Arbeitsmarkt hinaus, also auch wie werde ich zum Beispiel ehrenamtlich in der Politik oder auf sozialen Medien aktiv, wie kann ich mich kulturell, zivilgesellschaftlich, wirtschaftlich einbringen in die Gesellschaft und die Teilhabe bekommen, die mir zusteht. Mhm. Wir haben auch ein UN-Projekt, also ein UN-gefördertes Projekt, da geht es darum, dass quasi mehr Frauen eben in Führungspositionen kommen, wo wir dann gezielt quasi Leadership-Seminar anbieten, ne? Wo es dann darum geht, wie werde cool. ich, welche Leadership-Skills braucht man.
Ja, sehr spannend, sehr cool, ganz wichtige Themen und ich stelle jetzt mal eine steile These auf, aber zumindest geht es mir so, ich glaube, Unternehmen denken gar nicht oft so weit, wie erreiche ich mehrfach diskriminierte Menschen. Also zumindest ist es mir im Recruiting noch nicht so aufgefallen. Da wird zwar über Diversity gesprochen und auch diverses Recruiting und so weiter und so fort. Aber ich glaube wirklich so diese Dimension von, wir müssen wirklich auch mehrfach diskriminierte Personen mit ansprechen. Das ist, glaube ich, bei vielen noch gar nicht so im Kopf. Oder was erlebst du da?
Ja, also ich glaube, das Erste ist schon mal die Haltung, sehe ich das als Diversity oder sehe ich das als Diskriminierungsthema? Mhm. Ne? Also sich auch einfach dessen bewusst zu sein, so Diversity ist eine, ne, so ein Wohlfühlbegriff, wenn es nur darum geht, so einen ja, bunten Stiftkarton zusammenzustellen. Aber ja. Die Grundlage dahinter ist ja eigentlich quasi ungerechte Verteilung von Teilhabechancen. Ne, und ja. sich einfach dessen bewusst zu sein, Diskriminierung, das ist ein sehr, sehr unangenehmer Begriff, weil er uns halt vor Augen führt, so diese, unsere Demokratie ist nicht gerecht, unser Arbeitsmarkt ist nicht leistungsorientiert. Und ich glaube, wenn man diesen quasi Gedankengang hin zur Diskriminierung macht, dann passiert das dann schon, dass man feststellt, okay, unsere Auswahlprozesse, unsere Ausschreibungsprozesse sind nicht neutral, sie sind eben ausgerichtet auf primär Männer, also weiße deutsche Männer ohne Migrationshintergrund der Mittel- und Oberschicht. Und das ist quasi die Messlatte, an der wir messen, wenn wir dem was entgegentun, quasi setzen wollen. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, an dem wir es als Swans auch bequem haben, weil wir primär mit Arbeitgebern zusammenarbeiten, die von sich aus auf uns zugekommen sind. Also wir machen da keine richtige Akquise. Und das heißt, du hast Unternehmen, die sagen, naja, wenn sich niemand bewirbt, dann mit Migrationshintergrund, dann können wir auch niemanden nehmen. Ne? Aber dann gibt es Unternehmen, die denken schon einen Schritt weiter, also die verstecken sich eben nicht hinter dieser Ausrede, sondern gehen einen Schritt weiter und sagen, okay, das stört uns aber, was können wir tun, was müssen wir besser, was müssen wir anders machen, damit wir eben auch attraktiver sind für Menschen, zum Beispiel mit Einwanderungsgeschichte, für schwarze Menschen, für People of Color, was sind konkrete Maßnahmen, auch so ein bisschen die eigene Bringschuld sich einzugestehen, daran etwas zu ändern.
Ja, total. Naja, vielleicht sprechen wir ja jetzt ein paar Leute da draußen an, die sich auch noch nie darüber Gedanken gemacht haben.
Hallo!
Und ja, also kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dann um auch gleich weiterzumachen, was fehlt denn oft, eben mehrfach diskriminierte Personen zu erreichen, deiner Meinung nach? Also wo sind denn da überhaupt die Hürden? Weil ich glaube, das ist dann der nächste Schritt. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ja oft so, ja, die bewerben sich halt nicht. Woran das jetzt liegt, weiß ich auch nicht. So ist, glaube ich, oft die Aussage. Woran liegt es denn?
Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr lange Liste von Gründen. es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, kennt man das Unternehmen und warum kennt man es? Ne? Also es kann sein, dass man zum Beispiel einfach nicht bekannt ist in bestimmten Kreisen. Eins der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist zum Beispiel McKinsey. Ja, McKinsey ist ein Unternehmen, das kennst du nicht unbedingt, wenn du aus einer sozioökonomisch benachteiligten Schicht kommst. Ne? Da muss man dann entweder aktiv sagen, was ist überhaupt Consulting, ne? Was sind so die großen Consulting-Firmen etc. Und dann kommt als zweites ja auch die Hürde, dass sich das BewerberInnen nicht unbedingt zutrauen, dort genommen zu werden. Mhm. Ne, wir reden von einer Zielgruppe, der das ganze Leben, die gesamte Bildungslaufbahn, also wirklich von der Grundschule, als es darum geht, ne, auf welche weiterführende Schule geht es, dann zum Thema Studium und so weiter, immer und immer wieder gesagt wurde, du bist nicht gut genug, du gehörst nicht hierhin. Und naja, irgendwann gibt es halt Menschen, da verfängt das halt und die glauben das dann halt auch. Ne? Und das heißt, die gehen dann die unterschätzen sich auch einfach wahnsinnig, weil sie dann auch nicht immer wissen, du bist krass qualifiziert, du bist genau die Art von Person, die da reinpassen würde von deinem beruflichen Profil, plus die ganzen Zusatzqualifikationen, die du eben aufgrund dieser Migrationsbiografie in deiner Familie hast. Darauf komme ich gleich nochmal. Und dann eben auch zu sagen, so die zu ermutigen, zu sagen, doch, wir wollen genau euch. Und das funktioniert halt nicht am glaubwürdigsten, wenn man einfach eine Kachel auf LinkedIn postet oder ein Diversity irgendwie Pamphlet hat, wo vorne irgendwie 3 POC drauf sind, also Schwarze oder People of Color. Sondern da muss man halt auch glaubhafte Maßnahmen finden als Unternehmen, um eben auch eben glaubhaft zu sagen, doch, wir möchten gezielt auch dafür sorgen, dass eben unsere Belegschaft repräsentativer ist, dass wir die Besten, die Schlausten, die am fleißigsten Köpfe aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen kriegen. Und woran es dann auch scheitert, ist, wie gesagt, ne, Bewerbungsverfahren sind auf Männer ausgerichtet, der Mittel- und Oberschicht, die keinen Migrationshintergrund haben. Das bedeutet, dass bestimmte Verpflichtungen gar nicht mitgedacht werden, dass man gar nicht mitdenkt, dass Kinder aus Einwanderungsfamilien schon in sehr, sehr jungen Jahren sehr viel Verantwortung übernehmen. Ne, da werden für die Eltern irgendwie Behördengänge erledigt, Dokumente übersetzt, zum Teil Steuererklärungen geschrieben, Buchhaltung für die Unternehmen gemacht. Das sind Menschen, die in sehr frühen Jahren sehr, sehr viel Eigeninitiative und Eigenverantwortung mitbringen, die aber nirgendwo abgefragt wird, weil die Leute aus dem Recruiting-Bereich meistens gar nicht auf dem Schirm haben, dass es diese Lebensrealität gibt, weil sie ihrer eigenen nicht entspricht. Ne, und dann wird das auch nicht abgefragt und dann kriegt man das auch gar nicht mit. Also deswegen empfehle ich jedem Unternehmen, diese Frage in den Bewerbungsprozess mit einzubauen. In welchem Alter hast du zuerst Verantwortung übernommen? Und staunt, was dafür, also wirklich unfassbar beeindruckende Sachen bei rumkommen. Was für Erfahrungen, was für Fertigkeiten da zum Trage, zur Schau kommen. Aber wir haben uns so dran gewöhnt, dass dann nur gefragt wird, ne, was sind deine Ehrenämter, was sind deine Stipendien, was sind deine schlecht oder unbezahlten Praktika, die man sich auch nicht unbedingt leisten kann, wenn die Eltern dich nicht unterstützen können finanziell. Subventionieren, wollte ich sagen. Und gleichzeitig so, ja, Musikschule für solche Hobbys ist da, ne, für bestimmte Sportarten ist Platz da, aber dann wird auch oft zum Beispiel bei den, auch bei unseren Schwänen unterschätzt, was zählt als Ehrenamt? Wie sehr habe ich mich engagiert in meine Community? Was habe ich in meiner Freizeit getan? Wo bleibt da die institutionelle Wertschätzung auch im Bewerbungsprozess? Ne? Welche Sprachkenntnisse sind gut und welche Sprachkenntnisse werden abschätzig betrachtet? Eine zweisprachige Schule, auf der man Deutsch, Französisch, Englisch oder Spanisch lernt, das wird hoch angesehen. Ne? Das ist was Erstrebenswertes, ein Statussymbol. Aber wenn Kinder 2-3-sprachig zu Hause aufwachsen, dann landet das höchstens als Bildschlagzeile, dass, oh mein Gott, die sprechen zu Hause kein Deutsch. Ne? Ja. Also da auch diesen Perspektivwechsel hin hat, so meine Lebensrealität ist nicht universell und ist auch nicht die einzige oder die richtige. Und mal schauen, was gibt es für andere Lebensrealitäten? Wie kann ich mich damit auseinandersetzen, die Fertigkeiten, die Fähigkeiten, die Special Skills quasi auch zu würdigen und überhaupt herauszufinden, die Bewerbungen zum Beispiel eben von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, von schwarzen Menschen, von People of Color so ein Stück weit auch verstecken?
Ja, absolut. Und ihr geht dann auch als Partner praktisch, wenn jetzt so ein Unternehmen euch fragt, hey, machst du dann genau das, dass du eben auch diese Inputs gibst an die, ich sag mal, Personalabteilung und sagst, hey, genau, ihr müsst es irgendwie ein bisschen weiterdenken. Und dann haben die sozusagen auch die Möglichkeit, Schwäne von euch vorgestellt bekommen, die ihr dann vorselektiert. Ist das richtig?
Also wir machen jetzt keine klassische Personalvermittlung. Das ist Absicht so und das dürfen wir auch gar nicht und wollen wir auch gar nicht, weil wir gemeinnützig sind. Ja, also unser primäres Ziel ist die Förderung unserer Schwäne und wir sind auch keine Diversity-Beratung. Da gibt es hervorragende, also wirklich spektakulär großartige Beraterinnen wie Florian Mohimi zum Beispiel, die eben sich darauf spezialisiert haben, mit Unternehmen strategisch quasi das Thema Diversity auf ganzheitlicher Ebene anzugehen. Wir sind im Vergleich dazu tatsächlich fast so eine Wohlfühlgeschichte für Unternehmen, weil wir sie im Endeffekt mit potenziellen Bewerberinnen zusammenbringen. Und im Rahmen dieses Zusammenbringens können sie sich auf Augenhöhe glaubwürdig den potenziellen Kandidatinnen vorstellen. Und die Schwäne können bei der Gelegenheit erstens was von dem Unternehmen lernen. Also es findet dann auch immer im Rahmen von Veranstaltungen statt, die in irgendeinen Fortbildungs-, Weiterbildungscharakter haben. Ja. Nein, also zum Beispiel bei McKinsey machen wir dann zum Beispiel Fallstudientrainings oder wir arbeiten mit Scan zusammen, das ist eine Wirtschaftskanzlei aus den USA, da geht es dann darum, wie bewege ich mich als Frau in männerdominierten Räumen. Ne? Also die Schwäne lernen etwas von den Unternehmen, die Unternehmen können bei der Gelegenheit passende oder potenzielle Bewerberinnen kennenlernen. Aber klar, wir schauen schon im Vorfeld, also bei der Organisation der Veranstaltung, dass auch die Teilnehmerinnen, die dabei sind für das Unternehmen, aus Recruiting-Perspektive auch vom Profil her passen. Ne? Also dass dann schon gerade, also ne, bei Scadden sind das dann natürlich dann Juristinnen mit entsprechenden Noten und entsprechenden anderen Merkmalen, die sie vorweisen können, dass man dann auch schon darauf achtet, dass es auch Sinn ergibt, sowohl für die Schwäne als auch für die Unternehmen, dass man da diese Veranstaltung zusammen macht.
Ja, ja, absolut. Vielleicht auch nochmal, um ein bisschen zu den, ich sage immer so gerne, zum Urschleim zurückzukommen. Es gibt ja durchaus noch Unternehmen, die sich fragen, ja, muss es denn alles sein? Warum brauche ich denn Diversität? Ich verstehe schon, vielleicht habe ich auch eine Quote, die ich erfüllen muss. Aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen was dazu sagen. Was ist der Mehrwert, jetzt um ganz wirklich zynisch das Ganze auch nochmal zu beleuchten und so ein bisschen wirklich die Grundlagen zu schaffen? Was ist denn der Mehrwert, wenn man zum Beispiel mehrfach diskriminierte Menschen einstellt und sich andere Blickwinkel ins Unternehmen holt?
Also bevor ich zur normativen Begründung komme, die diejenige ist, die mich antreibt, ich kann das natürlich auch alles in einem schönen BWL-Dreh argumentieren. Also man kann nämlich gar nicht, also wirklich, es gibt so unfassbar viele Studien von allen McKinseys, BCGs, PwCs und wie sie nicht alle heißen, dass Unternehmen überdurchschnittlich profitabel sind, wenn sie divers sind, und zwar vor allem in der Führungsetage. Ja, also es geht jetzt nicht nur um die Arbeitsebene, sondern tatsächlich auch, dass diese Durchlässigkeit, dass es eben nicht nur weiße Männer und nicht nur die eine oder andere Sabine nach oben schaffen kann, sondern eben auch eine Aisha, auch eine Fatma, auch ein Mustafa, dass sich das wirklich signifikant auf die Profitabilität des Unternehmens auswirkt, hat was damit zu tun, dass verschiedene Perspektiven zu neuen kreativen Lösungen führen, zu mehr Innovation, zu mehr Think outside the box und so. So, das ist jetzt quasi die marktökonomische Begründung. Mhm. Das Zweite ist, also wie gesagt, ich persönlich mache das eher aus einer normativen Begründung heraus, wo es darum geht, wollen wir denn nicht, ganz ehrlich, bevor ich zur normativen Sache komme, wollen wir nicht die besten Leute erreichen? Ne, wollen wir nicht aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen, soll es nicht ein Wettbewerb der Ideen sein, der Leute, die am besten qualifiziert sind, weil das ist aktuell einfach nicht der Fall. Ne, wir sehen ganz klar, es gibt Bevölkerungsgruppen, die werden bevorzugt, das sind primär die weißen Cis-Männer. Inzwischen wird es langsam, wenn auch in minimalen Schritten, besser für weiße Cis-Frauen, aber für alle anderen sieht es immer noch schlecht aus. Und das heißt, wir haben keinen leistungsorientierten und wir haben keinen kompetenzgetriebenen Arbeitsmarkt. Und das ist ja auch im Unternehmenssinne, also sollte es zumindest sein, dass man sagt, ja, wir wollen doch die Besten, die klügsten Köpfe, und zwar unabhängig davon, ne, ob sie Mitteloberschicht sind, ob aus einem akademischen Haushalt kommen, wo die Eltern studiert haben, ob sie eine Migrationsgeschichte haben oder nicht. So, jetzt aber zum Normativen. Ich persönlich finde, man sollte es primär deswegen machen, weil es halt das Richtige ist, weil wir uns für eine Demokratie halten, in der alle Menschen gleich sein und gleich behandelt werden sollten und dieselben Möglichkeiten haben sollten. Und das heißt, alle sollten die Möglichkeiten haben, beruflich Karriere zu machen, alle sollten die Möglichkeiten haben, irgendwie aufzusteigen, für ihre Leistung gesehen, gewürdigt zu werden und durch harte Arbeit es ganz nach oben zu schaffen. Und auch das haben wir heute nicht. Ne, und dann zu sagen, hey, wir sind wertegetrieben, das ist ja inzwischen auch bei vielen Unternehmen immer mehr ein Thema. Ne, was ist was sind die Werte, was sind unsere gesellschaftliche Rolle, die wir spielen? Und dann auch zu sagen, hey, wir stehen ein für unsere Gesellschaft, wir stehen dafür ein, dass diese Gesellschaft vielfältig ist, aber diese Vielfalt leider nicht auf Augenhöhe passiert, sondern es manchen leichter und manchen schwerer gemacht wird. Ob das auf dem Arbeitsmarkt ist oder bei der Jobsuche oder bei Polizeikontrollen, das ist dann jetzt ein größeres Thema. Aber im Großen und Ganzen ist doch, wollen wir nicht, dass in diesem Land jeder Mensch in erster Linie Mensch ist. Und was können wir tun, um diese aktuell noch herrschende Ungleichbehandlung quasi, um ihr entgegenzuwirken, um eben eine gerechterere Demokratie zu werden?
Ja, ich glaube, da hast du auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, den wir am Anfang auch schon mal hatten. Diese Ungleichbehandlung ist, glaube ich, vielen Unternehmen gar nicht klar, dass sie die auch weitertragen. Weil es einfach so verfestigte Strukturen sind, in denen man teilweise feststeckt. Und wie du schon gesagt hast, ist es, glaube ich, ganz oft, naja, wir machen ja alles. Also bei uns kann sich ja jeder bewerben und wir haben auch, ich weiß nicht, ob du es kennst, so diese Diversity-Klauseln, die jetzt oft unter Stellenanzeigen stehen, wo eben steht, hey, wir sind offen allen Menschen da draußen, egal welche Religionszugehörigkeit, Sexualität, was auch immer, das liest man ja jetzt relativ oft, was ich auch nicht verkehrt finde, überhaupt nicht, aber das ist dann halt oft alles, was passiert, ne? Und dieses Strukturelle, wie du auch so schön gesagt hast, dass sich jetzt wie bei euch die Frauen sich das nicht zutrauen oder dass sie die Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie ganz sozioökologisch ganz in einer anderen Bubble sind sozusagen. Ich glaube, das haben so viele Unternehmen überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das eigentlich ein Problem ist und dass es daher kommt, dass sich dann doch meist weiße Menschen und oft mehr Männer als Frauen vielleicht bewerben, ja. Schon interessant und ein interessanter Denkanstoß, da vielleicht auch mal drüber nachzudenken, was kann man tun?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich in den meisten Fällen ja auch ganz einfach überhaupt keine Absicht, ne? So, also ja, jetzt gerade, genau, wenn du halt aufwachst in einer Gesellschaft, in der du der Normalzustand bist, ne? Du bist die Norm und dann denkst du gar nicht drüber nach, was ist mit den Leuten, die von dieser also auch ehrlich gesagt willkürlich gesetzten Norm abweichen? Ne? Warum, ja. Was sind die anderen Lebensrealitäten? Warum sind das andere? Ne? Wer hat beschlossen, ist das wirklich eine Mehrheitsgesellschaft oder ist das eine Dominanzgesellschaft? Weil diese angebliche Mehrheitsgesellschaft ja weiße Frauen auch diskriminiert. Ne? Also ja, da kann man auch nicht sagen, es ist eine Sache von Demografie, so und so viele Menschen haben beschlossen, wir sind die Mehrheit, deswegen macht man das so. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ja viele Unternehmen gerade dadurch auch so relativ hilflos sind, ne? Und nicht so richtig wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Wie fange ich jetzt damit an? Also ich habe auch ganz oft Gespräche auch mit Verbänden, wo dann wirklich nur Ratlosigkeit herrscht, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und weil das auch so ein komplexes Thema ist, auch gerade auch dadurch, wenn es so ein fremdes Thema ist, auch einfach, ne, in einer Zeit, in der wir schon so viele andere Transformationen machen müssen. Ne? Wir müssen irgendwie Digitalisierung schaffen, wir müssen Nachhaltigkeit schaffen. Dann war noch jetzt das ganze Thema Pandemie und jetzt kommt die Rezession und zu all diesen Themen sollen wir uns jetzt auch noch irgendwie machtstrukturkritisch mit Diskriminierung auseinandersetzen und das am besten auch noch, ne, quasi im eigenen Unternehmen durchsetzen. Und zwar, das ist ja noch zusätzlich dazu auch unbequem, weil es da ja auch um eben Machtstrukturen geht. Ne? Da geht es nicht nur darum, drucke ich eine E-Mail aus oder nicht, sondern wir müssen aufhören, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu bevorzugen. Und diese Bevölkerungsgruppen, die sind nun mal gerade in den Machtpositionen besonders gut vertreten. Und das heißt, da braucht es Leute aus diesen Bevölkerungsgruppen, die von sich aus sagen, ich will nicht mehr bevorzugt werden. Und ich finde es in Ordnung, dass wir jetzt aktiv Maßnahmen begreifen, um diese versehentliche Bevorzugung, die ja eben nicht absichtlich passiert, mit bewussten Maßnahmen entgegenzuwirken. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmer Prozess, von dem ich leider, so ungerecht das auch ist, sehr gut nachvollziehen kann, wenn Unternehmen sagen, oder wir schreiben eine leere Floskel unter unsere Ausschreibungsprozesse, die zwar durchschaut wird, aber wir können sagen, wir haben was gemacht und lass mal einen Wagen auf der Pride Parade buchen. Ich verstehe, wenn das die zwei Optionen sind, dass man sich dann für die unglaubwürdigen Maßnahmen entscheidet.
Ja, verstehe. Und es ist, also ich will nochmal diese Klausel auch gar nicht schlecht reden, weil die zeigt zumindest, dass sich in irgendeiner Form schon mal überhaupt ein Gedanke daran gemacht wurde, weil es gibt auch genauso, glaube ich, Unternehmen, die sich da überhaupt keine Gedanken zu machen.
Du meinst besser als nichts?
Ja, also ja, wenn dann auch was anderes damit einhergeht, finde ich das total in Ordnung. Wenn es natürlich nicht so ist, dann ist es was anderes. Ich glaube auch, um das, was du gesagt hast, gerade nochmal aufzugreifen, es ist ja auch oft der Fall, dass die Menschen, die jetzt in diesen Positionen sind, das Gefühl haben, oh nein, es wird mir schwerer gemacht, es wird mir was weggenommen.
Oh ja. Mir wurde auch nichts geschenkt, ich habe mir auch alles selber erarbeitet.
Ja, genau. Mhm. Das ist ja das Typische, Das Typische, ja. Ich komme ja auch aus einer schwierigen Familie. Ne, also so typische Argumente, die, glaube ich, jeder und jede schon mal gehört hat, die sich aber, glaube ich, langsam, aber sicher, hoffentlich, möchte ich einfach, immer mehr auflösen. Ja, hoffe ich einfach, genau. Ja, spannend. Um das andere, was du gesagt hast, auch nochmal aufzufassen, ich glaube, was ja oft passiert, und dafür spreche ich jetzt für alle PersonalerInnen da draußen, ja, das ist ja ein People-and-Culture-Thema, kümmere dich doch mal drum. Ne? Diversity, Inclusion, Kultur, Personalthema, überlegt euch mal was. Das passiert ja auch ganz oft. Und dann fängt die Personalabteilung vielleicht auch an, was vorzubereiten und tanzt den Chefs dann vielleicht auch was vor und sagt, wir müssen dies und das und jenes. Und dann wird halt die Hälfte vielleicht umgesetzt, weil das Budget reicht davon dafür. Aber so eine richtige Veränderung im Kopf findet dann oft nicht statt, habe ich das Gefühl. Bei manchen vielleicht mehr, bei manchen weniger. Aber ich glaube, das ist noch so ein grundlegendes Problem auch.
Ja, also ich glaube, dass das dem zugrunde liegende ist ja auch so ein bisschen die Sache, dass Leute sagen, ich habe mir alles verdient und erarbeitet, wo ich bin. Und das ist ja per se erstmal okay. Die Sache ist halt nur, harte Arbeit lohnt sich einfach nicht für alle Leute aus. Und die, die gewinnen, gewinnen meistens nicht, weil sie härter gearbeitet haben oder klüger waren. Und ich glaube, das ist so diese schmerzhafteste, diese erste Erkenntnis zu sagen, hey, ich habe mir alles verdient, was ich bekommen habe, aber es gibt andere, die hätten es halt auch verdient, aber die haben es halt nicht bekommen. Und halt aus strukturellen Gründen. Ne? Und gerade wenn es
darum geht. Ja, das ist hart, sich einzugestehen. Das ist echt hart, glaube ich, sich einzugestehen.
Ja, und dann auch einfach zu sagen, okay, und das ist jetzt keine individuelle Sache, das ist kein Einzelfänomen. Ne? Leute versuchen so statistische Realitäten dann ja auch immer gern mit Einzelanekdoten zu widerlegen. Ne, so, das kann ja gar nicht sein, weil ich kenne die eine Person, bei der es anders war, oder diese eine Person hat gesagt, das ist so und so, und deswegen ist jetzt alles, was statistisch an noch und nöcher nachgewiesen wurde, vollkommen falsch, weil ich kenne diese eine Person oder ich kenne diesen einen Fall. Und gleichzeitig ist es natürlich auch sehr undankbar, wenn man das obendrauf machen darf, gerade für eine Personalabteilung, weil dann bist du ja meistens auch, das sind ja auch meistens fest in Frauenhand, dann sind das Frauen wieder, die, um einen Altkanzler zu zitieren, der viel zu spät in Ungnade gefallen ist, Frauen und Gedöns. Ne? Also sozusagen, du hast halt Männer, die genauso wie er denken, und dann hast du halt die Frauen, die am besten noch in ihrer Freizeit zusätzlich zu ihrem eigentlichen Arbeitsload noch diese Aufgaben wie Diversity, dann gerne auch ne, Weltfrauentag, 8. März, all diese Sachen obendrauf noch geben, kurz machen dürfen. Und dann sitzt du dran und sagst du, ja, aber also abgesehen davon, dass du damit Frauen ausbeutest, um gegen quasi Ungerechtigkeit zu kämpfen, wenn du diese Ironie nicht merkst, ist das schon mal das erste Warnsignal. Und das zweite ist ja auch, was soll denn dabei rumkommen? Ne, soll das was bringen? Oder soll die Tatsache, dass du gesagt hast, wir haben Diversity verankert, ausreichen als Argument? Also nicht im Sinne von, wir ergreifen Maßnahmen, sondern die Tatsache, dass wir gesagt haben, das liegt jetzt bei HR, ist alles, was sie in dem Bereich machen müssen, um zu sagen, nee, Diversity haben wir auf dem Schirm, liegt bei HR. Punkt. Keine Budgets, keine Verantwortung, keine Zuständigkeiten, keine Maßnahmen, aber alleine durch die Existenz dieses Auftrages, quasi dieser Zuweisung, ist dann der Diversity-Auftrag
auf Haken dahinter. Ja, genau. Haken dahinter, machen wir ja alles, haben wir alles auf dem Schirm.
Ja.
Ja, vor allen Dingen ohne Budgets, da sprichst du was Schönes an. Ich glaube, das ist oft, was die Personalabteilungen da draußen, überlegt euch mal was, macht mal Vorschläge.
Aber wehe, das kostet was.
Aber am besten umsonst, ja. Und das machst du noch mit, ne? Also es ist ja kein Problem. Ja, ist ja ein schönes Projekt für dich noch, so nebenbei.
Ich weiß ja, das sind ja Themen, die interessieren dich ja, ne?
Ja, genau. Ja, ja, ich glaube, das passiert leider noch ziemlich oft. Um vielleicht noch, um das noch so ein bisschen zu sortieren und auch so ein bisschen Ratschläge nach außen, konkrete Sachen rauszugeben, was würdest du denn so einem Unternehmen raten? Jetzt gehen wir mal davon aus, da hört gerade jemand aus der Personalabteilung zu oder ein Chef, eine Chefin und sagt jetzt, ich fühle mich ein bisschen ertappt, fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht. Was, Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was würdest du denn raten? So, was sind denn so die ersten logischen Schritte und wie kann man denn überhaupt mit dem Thema loslegen? Hast du da irgendwie Tipps und Empfehlungen?
Also ich glaube, das ganze Thema schlecht fühlen und sowas ist ganz, ganz wichtig, weil das so ein unangenehmes Thema ist, dass Leute dann oft so ein bisschen in Schockstarre bleiben, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, weil sie sich mit den Themen unwohl fühlen. Und ich glaube, es ist das Wichtigste, sich dessen bewusst zu werden, so das ist normal. Das betrifft gerade die Leute, die halt ne, mit diesen Themen sonst keinerlei Berührungspunkte hatten, einfach ganz besonders. Ne? Und dann zu sagen, okay, wenn ich aber aus dieser Schockstarre heraus wirklich was bewegen, was verändern möchte, hängt das, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wo im Unternehmen du bist und wie viel du vorantreiben kannst und vor allem auch möchtest von deinen eigenen Kapazitäten her. Ja, also man kann, da muss ein Unternehmen, wenn man das jetzt ein bisschen ganzheitlich argumentiert, für sich erstmal entscheiden, ist mir das Thema wichtig genug, um dafür Ressourcen zu schaffen? Ne? Personelle, finanzielle, wollen wir das? Also ist uns das Thema so relevant? Oder eben wollen wir lieber ein paar Sachen machen, die Sichtbarkeit schaffen, aber keine Substanz haben. Ich versuche das jetzt möglichst wertfrei zu formulieren. Es wird Unternehmen, die sich fürs Erste entscheiden, andere, die sich für andere entscheiden. Ich glaube, was dabei nur wichtig ist, dass gerade jetzt in der Rezession natürlich bei vielen Unternehmen als erstes die Diversity-Budgets zusammengestrichen wurden. Ja, und das ist, ich verstehe Marktlogik, so, ich versuche das jetzt wertfrei zur Kenntnis zu nehmen, dass das das Erste ist, was gestrichen wird. Aber wir müssen uns auch heute alle dessen bewusst sein, die Themen, die dahinter stecken, die werden noch so unfassbar wichtig mittel- und langfristig. Ja, also das Thema Fachkräftemangel, wir sind da erst ganz, ganz am Anfang, ja, beim Thema demografischer Wandel. Wir haben 15 Millionen, glaube ich, oder 13 Millionen von Menschen, die in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Ja, und das heißt, sogar wenn man sich jetzt quasi vorausschauend strategisch um das Thema Diversity kümmert, spätestens in 10 Jahren brennt einfach die Hütte. Ja, und das heißt, man kann sich halt entweder überlegen, können wir es uns leisten, uns jetzt strategisch daran zu gehen, oder sitzen wir das aus, was ja leider bei vielen Strukturen zu vielen Themen oft das Thema ist, und wir warten einfach, bis uns das Wasser bis zum Halse steht. Und dann ist halt nichts mehr mit ne, ganzheitlich, strategisch, langfristig irgendwie mit kühlem Kopf geplant, sondern uns brennt die Hütte. Was machen wir jetzt? Und dementsprechend kann ich das natürlich von außen super einfach sagen. Ich verstehe aber, dass die Mühlen innerhalb der Unternehmen andere sind. Ne? Und dann zu sagen, hey, haben wir die Kapazitäten für eine Strategie, um zu sagen, was wollen wir machen, was wollen wir erreichen, wo gibt es bei uns quasi Bedarf, ne? Was muss man bei uns machen? Dafür sind dann gerade wie Floria Mohimi, also ne, Beraterinnen für DEIB, am besten geeignet, die dann zusammen mit dem Unternehmen gucken, wie ist hier die Lage, wo wollen wir ansetzen, was bringen wir voran. Und jemand wie die Swans-Initiative, wir helfen da eigentlich nur dabei, Kandidatinnen zu finden und sie mit zusammenzubringen. Aber wir helfen nicht dabei, dass die Leute bleiben. Ne, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den man sich auch bewusst machen muss. Vielleicht bewirbt sich eine Person, kommt und fängt dann an, aber wie schnell gehen die Leute wieder? Und wir haben ja grundsätzlich immer diese Beschwerden, dass die Millennials und die Gen Z, wir sind halt Generationen, die unser gesamtes also eigentlich unsere gesamte Bildungslaufbahn gelernt haben. Wir dürfen uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir für immer denselben Arbeitgeber haben. Und jetzt sind die ArbeitgeberInnen total schockiert, dass wir tatsächlich mit dieser Einstellung auch auf dem Arbeitsmarkt uns bewegen. Und dann sagen, nach 1 Jahr, nach 2 Jahren, nach 5 Jahren bin ich bereit für was völlig anderes. Und das heißt auch das Thema Retention. Ne, wie kriege ich dazu, dass die Leute sich nicht nur bei mir bewerben und anfangen, sondern auch tatsächlich, wie kann ich sie auch an mich binden? Das gehört auch alles zu einer Strategie dazu. Ne? Wie schaffe ich eine Atmosphäre, ein Klima, eine Kultur, in der die Leute tatsächlich sich auch wohl genug fühlen, um halt nicht abzuspringen, weil sie ständig sich irgendwelche rassistischen Fragen anhören müssen, wie warum ist dir hier kalt oder warm? Du kommst doch aus einer Region, wo das die Temperaturen sind, mit denen du dich wohlfühlen solltest.
Oh, wow.
Wo sie sich jedes Mal politisch äußern müssen, wenn Präsident Erdogan irgendwas macht, ne, irgendwelche blöden Kommentare sich anhören müssen zum Thema Wasser trinken während dem Ramadan. Ne, das sind ja auch alles so Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, wie gerne ich zur Arbeit gehe und vor allem auch, wie lange ich da bleiben werde.
Ja, ja. Ja, sehr schöne Impulse, finde ich, um loszulegen. Man kann eigentlich auch nur noch sagen, hey, bleibt dran, auch wenn es anstrengend ist und schwierig und ihr bei euch im Unternehmen vielleicht ein bisschen wie sagt man so schön, erstmal vor eine Wand lauft und nicht so richtig weiterkommt, hartnäckig bleiben, Budgets erkämpfen. Und ich würde auch sagen, ich kann das auch immer nur empfehlen, eine externe Person, Expertin, wie eben Floria zum Beispiel. Und es gibt auch noch ganz viele tolle andere. Wenn ihr Empfehlungen braucht, meldet euch gerne, mit reinholen, die unterstützen und das Ganze ganzheitlich betrachten, analysieren und dann mit euch angehen.
Ich glaube, und beim Thema Ausschreibungen und Recruiting helfen wir mit Swans natürlich. Wir sind da auch sehr großzügig und gnädige Göttinnen.
Gnädige Göttinnen, sehr schön. Ja, oder auch wenn man sagt, hey, aber man kann ja darüber sprechen, ob man sich das Ganze vielleicht auch bezahlen lässt mit euch und dann vielleicht auch die, wenn Schwäninnen von euch Interesse haben und so weiter. Das soll natürlich nicht alles kostenlos passieren.
Also wer sich beraten lassen möchte, wer Interesse hat an einer Kooperation mit Swans und dafür auch Budget hat, natürlich sehr, sehr gerne.
Sehr schön. Vielleicht als, ich weiß, jetzt mache ich noch ein anderes Thema auf, aber wir haben es im Vorfeld besprochen und ich fand es so schön. Ich möchte noch mal einmal kurz über anonymisierte Bewerbungen sprechen. Yay. Weil wir haben uns da im Vorfeld einmal kurz drüber ausgetauscht und haben da so ziemlich dieselbe Meinung und Ich erzähle dir mal kurz. Ich dachte noch vor ein paar Jahren, ja, ist doch prima, ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Dann ist mir aufgefallen, das funktioniert ja überhaupt nicht. Wie soll das eigentlich alles funktionieren? Dann ist mir aufgefallen, naja, so richtig gut ist das ja auch nicht, weil dann nehme ich ja doch den Menschen, der sich da bewirbt und aber schon mal Praktika nebenbei gemacht hat und nicht als Aushilfe bei Edeka, ohne das abwerten zu wollen, neben dem Studium arbeiten musste, sondern 3 Praktika im relevanten Bereich gemacht hat, weil er oder sie sich leisten konnte. Vielleicht doch nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt kurz deine Meinung noch dazu.
Genau, also es sind 2 Faktoren, weshalb ich keine Anhängerin bin der anonymisierten Bewerbungen. Das erste ist, dass du alles rausstreichst an relevanten Informationen, die Rückschlüsse ja auf deine Persönlichkeit zulassen, was aber auch bestimmte Qualifikationen angeht. Ne? Ich hatte das schon sogar in einem normalen Bewerbungsablauf, werden schon so viele Qualifikationen nicht zur Kenntnis genommen. Wenn ich das dann alles bis zur Unkenntnis runter anonymisieren muss, dann fällt plötzlich weg, ne, welche Arbeitserfahrung ich habe, welche Sprachkenntnisse, welche Fähigkeiten, welche Skillsets ich habe, das fällt ja dann alles weg. Und das ist auf der einen Seite der Nachteil. Und auf der anderen Seite, also geht es nicht nur darum, dass man quasi alles, was die Diskriminierungsfaktoren mit sich bringen, bringt auch Skillsets mit, die ich dadurch verstecken muss. Das zweite ist ja auch, die Diskriminierung ist ja dadurch nicht weg. Du verschiebst sie ja einfach nur auf die nächste Stufe des Bewerbungsprozesses, wenn überhaupt die Leute durchkommen, weil da nichts mehr übrig bleibt von dem, was sie quasi vorzuweisen haben. Also dann auch zu sagen so, wenn wir schon zugeben, hey, wir haben Vorurteile bewusst oder unbewusst da jetzt mal dahingestellt, aber wir behandeln Bewerbungen unterschiedlich, dann macht es das vielleicht, auch wenn ich nicht ganz sehe, in welchen Konstellationen es so funktionieren soll, macht es vielleicht leichter von der schriftlichen Stufe des Verfahrens quasi in die Gesprächsstufe zu kommen. Aber die Person, die diese Vorurteile hat, wie gesagt, egal ob jetzt bewusst oder unbewusst, wird diese Vorurteile ja nicht verloren haben. Und wenn dann eine Bewerberin da sitzt mit Kopftuch, wird sie sich denselben Mist doch immer anhören lassen oder zumindest in der Atmosphäre fühlen, wie wenn nur ihre Unterlagen angeschaut werden. Also wir verschieben einfach diese Vorurteile und wie sie sich auswirken auf den Bewerbungsprozess einfach nur um eine Stufe nach hinten. Und wäre es nicht schön, wenn wir stattdessen uns darum kümmern würden, diese Vorurteile zu bearbeiten?
Ja, und dann wahrscheinlich ist es eher nicht dieses, wir anonymisieren alles, sondern wir machen bewusst, nehmen wir wahr, dass wir diese Bewerbungen von mehrfach diskriminierten Personen eher noch bevorzugen, um ein Gleichgewicht zu schaffen in irgendeiner Form, Also irgendwie diesen Bias
zu durchbrechen. Ich höre den Aufschrei. Ich höre den Aufschrei überall. Was? Wir sollen die Ausländer bevorzugen? Mir hat auch niemand was geschenkt. Ich wusste es. Nicht nur die Frauen, jetzt auch noch die Migranten. Wer kommt als nächstes? Ich liebe übrigens diese Ausschreitungen, weil in dem Moment ich dann frage, du kriegst die Liste selber zusammen, wer alles marginalisiert wurde, ne? Weil dann fangen sie an, ja, und da kommen noch die Menschen mit Behinderung und da kommt die LGBTQIA+, nicht, dass sie das so formulieren würden, und so weiter. Und sage ich, ihr wisst selber ganz genau, wer alles marginalisiert worden ist und ihr habt von euch aus eine Liste von Gruppierungen erstellt, von denen ihr wisst, dass sie benachteiligt werden. Und ja, die versehentliche Bevorzugung von weißen Männern kriegt man nur bekämpft, indem man bewusst Maßnahmen ergreift für die anderen. Aber ich würde tunlichst das Verb vermeiden, das du benutzt hast, weil es genau wieder dieses Framing füttert, in dem unterstellt wird, dass Gerechtigkeit schaffen etwas ist, bei dem die jetzt bevorzugt werden, in irgendeiner Form jetzt das, was ihnen quasi, wie sie bevorzugt werden, anderen vorwerfen können. Was ich aber vorschlagen würde, ist, dass man bewusst in den Verfahren reinschaut, wie kriege ich Perspektiven unter, wie kriege ich Perspektiven berücksichtigt, wie kriege ich es inklusiver, also eben nicht exklusiv im Sinne von alles raus, was irgendwie auf deine Marginalisierungsmerkmale hinweist, sondern umgekehrt, wie kann ich im Bewerbungsverfahren, in den Unterlagen, in den abgefragten Informationen mehr Raum schaffen für Lebensrealitäten, die ich nicht kenne, die mir nicht klar sind, dass man das abfragen kann. Und wenn ihr selber nicht auf die Ideen kommt, ich meine, wir haben ein oder zwei Möglichkeiten genannt, wo es Möglichkeiten gibt, sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, wie schaffen wir Raum dafür? Zum Beispiel, wie gesagt, meine Frage, ich möchte, dass irgendwie in 5 Jahren in jeglichen Bewerbungsgesprächen überall in Deutschland, in der Welt gerne, im deutschsprachigen Raum, ich bin ja bescheiden, die Frage vorkommt, wann hast du in deinem Leben zum ersten Mal Verantwortung übernommen? Und boom, freut euch einfach auf die Ergebnisse. Ihr werdet euch wundern, wie oft die Antwort nicht ist, als ich mein FSJ nach dem Abi gemacht habe und im globalen Süden irgendwo in meinem Waisenheim mich engagiert habe. Sondern wie oft die Antwort sein wird, ich habe in der 6. Klasse in der Schule angerufen, wenn ich krank bin, weil ich wusste, meine Eltern machen das nicht. Ich bin in der 1. Klasse zu den Elternabenden gegangen und habe gerade genug Schreiben gelernt gehabt, um mitschreiben zu können. Ne, das sind dann die Antworten, die euch erwarten. Und es ist doch krass, so eine Person einstellen zu können, oder? Die so früh so viel Eigeninitiative und so viel Verantwortung übernommen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, Martha. Du hast mir heute auf jeden Fall auch noch was beigebracht. Ich fühl mich beflügelt und auf jeden Fall viel schlauer. Und ich hoffe, die Leute da draußen, ihr habt auch was mitgenommen. Und wir und vor allen Dingen Martha konnte euch so ein bisschen einen Anstoß geben, auch noch über Sachen nachzudenken und vielleicht in die Veränderung zu gehen. Vielen, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier eine Runde mit dir rumpöbeln durfte.
Sehr gerne und gerne wieder. Liebe Leute, danke fürs Einschalten. Lasst gerne, meldet euch gerne, lasst mich mal wissen, wie ihr die Folge fandet. Und ihr könnt euch auch bei offenen Fragen und Sonstiges bei mir melden. Ich verlinke euch auch die Seite der Swans-Initiative in den Shownotes. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Vielleicht seid ihr ja auch selber, fühlt euch von der Initiative angesprochen, weil ihr selber zu dem Personenkreis gehört. Dann könnt ihr euch da auch melden. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder das nächste Mal auch reinhört. Macht's gut. Ciao, Martha.
Tschüss.